Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Daniil Medvedev und Jannik Sinner bestreiten das Finale der Australian Open 2024. Jannik Sinner entthronte dabei Novak Djokovic in 4 Sätzen. Ein Match, an das wir wahrscheinlich noch lange denken werden. Und auch das Match von Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev wird wahrscheinlich noch ein bisschen in Erinnerung bleiben, denn Medvedev holte einen 0-2 Satzrückstand auf und gewann am Ende in 5 Sätzen. Herzlich willkommen zu unserer drittletzten Ausgabe von Chip and Charge zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite natürlich wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es war ein bemerkenswerter Halbfinaltag.
Das auf jeden Fall und 2 ganz unterschiedliche Matches. Eins, in dem eine wirklich sehr klare Entscheidung gefallen ist. Vielleicht nicht das Match, von dem wir das erwartet hätten. Und eins, was spannend war, wo die Qualität ein bisschen hoch und runter ging und wo es dann auf jeden Fall eine interessante Entwicklung während des Matches gab.
Wir sprechen allerdings jetzt mal in chronologischer Reihenfolge über die beiden Halbfinals, weil wir müssen als erstes über das Halbfinale von Jannik Sinner und Novak Djokovic sprechen. Das war heute das 11. Halbfinale von Novak Djokovic bei den Australian Open. Er hat die ersten 10 gewonnen. Er hat auch die ersten 10 Finals gewonnen. Er ging hier mit einer Bilanz von 20-0 in Halbfinals und Finals in dieses Match. Auf der anderen Seite ein fitter, ausgeruhter Jannik Sinner, der bislang noch keinen Satz abgegeben hatte. Und am Ende entwickelte sich eine Partie, die man, naja, vielleicht haben einige gedacht, das könnte passieren heute, dass der König der Australian Open, und das ist Novak Djokovic, ja, entthront werden könnte, weil viele haben Jannik Sinner hier was zugetraut, vor allen Dingen, nachdem er 2 der letzten 3 Matches gegen Djokovic gewonnen hat. Das war aber Best of 3. Ob es Best of 5 gelingen würde, das wusste man nicht so genau. Am Ende in 3 Stunden 22 steht aber ein, das müssen wir so sagen, klarer 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 Sieg für Jannik Sinner, der besonders in den ersten 2 Sätzen Novak Djokovic, der keinesfalls sein bestes Tennis gespielt hat, keine Chance gelassen hat und im 4. dann die Nerven bewahrt hat. Es war so ein bisschen wie vorgestern, als Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat. Die ersten beiden Sätze ganz klar, dann der 3. Satz, wo der Favorit vielleicht dann wieder reinkommt und im 4. Satz behält der in Anführungsstrichen Außenseiter dann die Nerven. Das war eine unglaublich gute Vorstellung von Jannik Sinner heute.
Das war ein historischer Sieg.
Ja.
Dafür ist das Wort da, historisch. Für etwas, was eben nicht ganz so häufig passiert oder vorher nie passiert ist, wie hier in dem Fall. Und du hast ja für die Sportschau über das Match geschrieben. Da waren einige Zahlen drin. Und es unterstreicht eben wirklich die Dimension dieses Matches. Aber für mich, wenn ich hier auf das Match an sich gucke, dann ragt eine Statistik heraus. Und das war eine Statistik, die ich mir so nicht hatte vorstellen können in einem Novak Djokovic-Match. Die entfaltet sich quasi über 2 Statistiken hinweg. Und es geht um diese kurzen Punkte, über die wir immer reden. Weil ich sag mal, 80-90% der Tennismatches werden entschieden in diesen ganz kurzen Ballwechseln. Also Aufschlag, Return, erster Schlag nach dem Return und dann der 2. Schlag danach. Also wie bin ich in der Lage, entweder anzugreifen oder mache ich dort zu viele Fehler? Das entscheidet die allermeisten Tennismatches, auch wenn uns natürlich die langen Punkte in Erinnerung bleiben. Und Djokovic ist in dieser Kategorie fast immer vorn, liegt daran, dass er mittlerweile ein extrem guter Aufschläger ist und dass er der beste Return-Spieler aller Zeiten ist. Und heute hat er diese Kategorie mit 80-43 Punkten verloren. Also wirklich unerhört. Und wenn wir uns da dann jetzt nochmal das angucken im Detail und sagen, wir schauen nur an, wie sind diese Punkte bei Sinner verlaufen. Also immer wenn Sinner einen Aufschlag hatte, dann hat Sinner diese kurzen Punkte mit 56-4 gewonnen. Djokovic hat 4 Punkte gemacht gegen den Sinner-Aufschlag, wenn der Ball nicht mindestens 5-mal übers Netz ging. Hört sich alles technisch und kompliziert an. Ich kann aber sagen, auch wenn ich es jetzt nicht beweisen kann, das dürfte wirklich die außergewöhnlichste Leistung gegen Djokovic mit dem eigenen Aufschlag sein. Kann mir kaum vorstellen, dass das vielleicht außer in den ersten 1-2 Jahren der Karriere von Djokovic schon mal passiert ist. Und das müssen wir einfach sagen. Es war extrem gut von Sinner beim eigenen Aufschlag. Djokovic hat mitgeholfen, da reden wir gleich noch drüber. Mhm. Aber so da reinzukommen, das so entschieden von Anfang bis Ende durchzuziehen, keinen Breakball zuzulassen, was eine Grand-Slam-Karriere von Djokovic noch nie passiert ist. Und diese Punkte so zu dominieren, das ist extrem außergewöhnlich.
Wir sprechen gleich über das, was Novak Djokovic schlecht gemacht hat und dass das keine gute Partie war. Aber du hast es jetzt wirklich direkt angesprochen. Es ist eine historische Partie von Jannik Sinner gewesen. Und wie er die Nerven bewahrt hat in diesem Match und wie er seinen Matchplan dann ja auch durchgezogen hat, das war unglaublich gut. Und du hast es gesagt, diese Punkte bis 4 Schläge. Er hat Novak Djokovic überhaupt keine Chance gelassen bei seinem eigenen Aufschlag. Und Novak Djokovic, der beste Return-Spieler wahrscheinlich in der Geschichte dieses Sports, hat überhaupt keine Ahnung, wo der Ball hingehen wird. Das ist etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Ich habe die ersten beiden Sätze im Stadion geguckt und ich traute meinen Augen kaum. Das, was Jannik Sinner hier geradezu mit einer stoischen Ruhe abgeliefert hat. Es ist wirklich herausragend gewesen.
Ja, ich muss sagen, ich habe das Match verschlafen, ich bin nicht aufgestanden, weil ich ja wusste, ich habe heute einen normalen Arbeitstag und habe dann das Resultat gesehen, habe gedacht, ah, okay, ist Djokovic wahrscheinlich einfach in der Sonne eingegangen. Aber wir müssen sagen, nein, waren 23 Grad, ist nicht in der Sonne eingegangen.
Nein, das kann ich sagen, es war wirklich nicht warm heute, es waren 23 Grad. Es war, wenn ihr euch einen nordrhein-westfälischen Sommer oder so vorstellt oder vielleicht einen etwas wärmeren Tag an der Küste, so war es heute. Da war überhaupt nichts mit zu heiß oder so.
Und das Erstaunliche, weil das wäre ein Weg gewesen, wie ich mir es hätte vorstellen können, weil Djokovic, dem gehen ganz langsam so ein bisschen die Puste aus, weil er, deswegen spielt er auch offensiver und weil er einfach älter wird. Und das war aber nicht der Grund, warum er das heute verloren hat, sondern er hat es heute auf die Art und Weise verloren und wo quasi die Stärken seiner Vergangenheit und der Gegenwart zusammengekommen sind. In der Vergangenheit war eben wirklich dieser absolut überragende Return-Spieler und er ist für mich der beste Return-Spieler aller Zeiten, trotz Connors, trotz Agassi. Und zeitgleich ist er halt zu einem Top-5-Aufschläger geworden in den letzten 2-3 Jahren. Und bei beiden hat er heute klar den kürzeren gegen Jannik Sinner gezogen, von dem wir sagen müssen, ja, ein sehr guter Rückschläger, aber bis letzten Sommer nicht gerade bekannt für seinen herausragenden Aufschlag. Und heute die wohl beste Aufschlagsleistung seiner Karriere gebracht.
Also ja, das können wir, glaube ich, in aller Form bestätigen. Es war die beste Aufschlagsleistung seiner Karriere. Kommen wir zur Leistung von Novak Djokovic. Der hat von Anfang an den Platz nicht wirklich gefunden. Er hat selber davon gesprochen, dass es wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Grand-Slam-Matches überhaupt war. Ich habe dann nach dem ersten Satz Tennis Abstract mal wieder gewälzt. Es war der erste Satz, den er 1-6 bei den Australian Open verloren hat, seit 2013 gegen Stan Wawrinka. Er hat zum ersten Mal 0-2 zurückgelegen seit 2009. Jetzt habe ich es nicht im Kopf. Er hat gegen Tsonga zurückgelegen, 0-2, hat gegen Federer zurückgelegen, 0-2 und gegen Yuan Chung, genau, 0-2. Das war seit 2018 sein erster 0-2-Satzrückstand. Und es war seine erste Niederlage seit 2195 Tagen. Es ist einfach so historisch, diese Niederlage. Aber er hat nicht gut gespielt. Er hat von Anfang an nicht wirklich den Platz gefunden. Selbst in den Rallyes, wo wir dann auch immer wieder gesagt haben, dass er den Gegner zwingt, immer einen Ball mehr zu schlagen. Und dass er ja auch, wenn er schlecht drauf ist, dass er dann auch immer die Möglichkeit hat, ja so ein bisschen so zu spielen, dass er sagt, okay, ich muss seinen Gegner das Spiel gewinnen lassen und nicht, dass ich das verliere. Und er hat es heute dann auch mit verloren.
Kann man so sagen. Also wenn man sich auch anguckt, wo sind die Fehler hergekommen, dann kann man gar nicht einen Schlag an sich herausstreichen. Also der Aufschlag war nicht überragend, aber war an sich okay. Auch wenn die Quote wahrscheinlich, wie bei den meisten Spielern, die verlieren, hätte er sie gerne höher gesehen. Der Return, haben wir schon drüber gesprochen, der ging heute unter. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie lief es in seinem Grundlinienspiel, dann hat er von beiden Seiten Fehler gemacht. Und das ist nicht so der Fall gewesen in der Vergangenheit mit Djokovic. Da ist die Vorhand auf jeden Fall anfälliger gewesen. Die ist besser geworden in den letzten 2-3 Jahren. Auch das wahrscheinlich ein Top 5, Top 10 Schlag auf der Tour mittlerweile. Aber er hatte immer die Rückhand, auf die er sich stützen konnte. Und beide sind heute von Sinner bearbeitet worden. Und von beiden sind aber auch Fehler gekommen, die Sinner ihm gar nicht rauszwingen musste aus dem Spiel. Und das war für mich das Erstaunliche, dass er auf keiner der beiden Seiten so sicher war, dass ich jetzt dachte, na okay, dann kann er das Spiel darüber aufziehen. Das konnte er früher immer über die Rückhand. Und wenn nicht über die Rückhand, dann in den letzten 2-3 Jahren war die Vorhand so sicher, dass er das gekonnt hätte. Aber da muss man natürlich auch sagen, der Grundliniendruck, für den Sinner ausübt, ist mittlerweile vielleicht der höchste auf der Tour. Einfach wirklich die Art, wie er eben nicht nur mehr cross gehen kann, sondern auch die Linien lang. Und vielleicht hat sich Djokovic da unter besonderem Druck gefühlt. Vielleicht hat der Aufschlag da auch mitgespielt. Trotzdem hätte man einfach erwartet, dass Djokovic in so ein Match zurückfindet.
Wofür ich noch keine schöne Übersetzung gefunden habe, he looked flat. Djokovic sah in den ersten beiden Sätzen dann auch nicht aus, als ob er in irgendeiner Weise den Kampf annehmen wollte. Wir haben das immer mal wieder gesehen, wenn es ihm schlecht ging oder wenn er nicht gut drauf war, dass er dann gerne mal Richtung Box geschimpft hat und dass er in irgendeiner Weise was versucht hat. Auch das sah man in den ersten zwei Sätzen nicht. Und ich fand es sehr interessant dann, als er den dritten Satz, diesen Tiebreak gewonnen hatte, da war ich eigentlich davon ausgegangen, er kommt jetzt in das Match zurück und selbst wenn er das verlieren sollte, aber er wird es nicht ohne Kampf verlieren. Und da war ich dann schon sehr überrascht, dass er auch im vierten Satz es nicht geschafft hat, in irgendeiner Weise noch eine Schaufel draufzulegen und draufzupacken. Und das ist halt einfach ungesehen dann auch hier bei den Australian Open.
Ja, also ich glaube, es gibt auch keine direkte Übersetzung für He Looks Flat. Wahrscheinlich so der alte Ausdruck, er ist nie richtig auf Touren gekommen.
Ja, aber das ist ja auch doof, das hört sich so gestelzt an.
Naja, das hat die deutsche Sprache so an sich, ne? Ja. Deswegen sind wir alle froh, dass sie ein bisschen aufgelockert wurde in den letzten paar Jahrzehnten, weil sie sehr gestellt sein kann. Aber gut, wir sind nicht im Germanistikseminar, wo ich das mal vor 20 Jahren studiert habe, sondern reden über Tennismatches. Ja, es ist wirklich eben der Moment, den wir auch zwischen den beiden vor allem schon gesehen haben. Das Wimbledon-Match damals, wo Djokovic dann einen dritten Satz gewinnt und zack, einfach davonzieht. Oder wenn wir es jetzt mal über zwei Matches sehen, das, was bei den ATP-Tour-Finals passiert ist, wo er ganz, ganz enge Geschichte abgibt in der Gruppenphase und dann im Finale rauskommt und Sinner komplett abschießt. Mhm. Oder auch ein Davis-Cup-Match, in dem er eigentlich der bessere Spieler war, die Matchwell nicht nutzen kann und dann wegknickt. Und das haben wir hier wieder gesehen. Er ist hier dann auch im vierten Satz am Ende weggeknickt. Und das bringt man mit ihm nicht in Verbindung. Das haben wir auch noch nicht so häufig gesehen. Es ist ihm im Wimbledon-Finale passiert gegen Alcaraz. Und es ist ihm hier passiert. Also wirklich nur in den allergrößten Matches. Dazwischen haben wir das jetzt so noch nicht gesehen. Und trotzdem ist die Fallhöhe natürlich bei jemand wie Djokovic absolut riesig. Die größte Fallhöhe wahrscheinlich, die höchste. Vielleicht noch mit zwei, drei anderen Spielerinnen der Tennisgeschichte. Und daher kommt uns das dann jetzt so monumental vor, was hier passiert ist.
Es ist monumental gewesen und das ist die erste Niederlage seit 6 Jahren für Novak Djokovic gewesen. Er war in der Pressekonferenz bemerkenswert nüchtern beziehungsweise zurückhaltend. Er hat dann gesagt, er hofft, dass er nächstes Jahr nochmal dabei sein kann, dass er diese Emotionen nochmal verspüren kann. Er weiß, dass er sich im Herbst seiner Tenniskarriere befindet, aber er hat vor dem Jahr große Ankündigungen gemacht. Er hat gesagt, er wollte um den Golden Slam spielen und das wird jetzt nicht gelingen mit diesem Golden Slam. Und er ist entthront worden und er muss dann auch zusehen und sagen, da ist jetzt eine Generation dabei, die es mit ihm aufnimmt und die keinen Respekt mehr verspürt. Und man muss dann auch sagen, die neuen Generationen haben jetzt nicht mehr Djokovic, Nadal und Federer in ihrer Peakform vor sich, sondern Federer gar nicht mehr, Nadal, der verletzt über den Platz humpelt und bei Novak Djokovic ist jetzt dann vielleicht so ein bisschen, er ist nicht mehr vielleicht zu 100% in der Lage, immer diese Topleistung abzurufen und damit muss er sich abfinden und damit muss er klarkommen, aber jemand wie Djokovic hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er solche Kämpfe dann auch annimmt.
Genau, es kann ja beides auch richtig sein, dass er eben ab jetzt nicht mehr immer diese Topleistung wird abrufen können und das gehört zum Altern dazu und dass er trotzdem eigentlich noch will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier so 2, 3 unbewusste Motivationsfaktoren drin sind, weil wann spielt er am besten, wenn er motiviert ist? Darum sucht er immer irgendeine Art von Kampf, um sich zu motivieren. Und ich kann mir vorstellen, dass er sehr gerne hier gegen Alcaraz gespielt hätte. Ich glaube, den sieht er im Moment wirklich als die allergrößte Herausforderung. Dass der rausgegangen ist, kann ich mir vorstellen, hat ihn beschäftigt. Dass Nadal hier nicht gespielt hat, nicht auf Touren gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, da wäre Djokovic extrem motiviert, gegen den nochmal zu spielen. Und dann bin ich auch total gespannt. Und dahingehend würde ich die Aussage jetzt auch deuten mit dem, ob er hier nochmal hinkommt. Was passiert noch in den Olympischen Spielen? Sagen wir, er gewinnt jetzt nochmal Wimbledon, er gewinnt die Olympischen Spiele. Es ist klar, dass Nadal ihn nicht mehr wird einholen können. Und es wird ihm wahrscheinlich so schnell auch niemand mehr einholen. Dann kann ich mir vorstellen, dass er Ende des Jahres sagt, danke, das ist gewesen. Aber da müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie diese Turniere verlaufen.
Ob Novak Djokovic zurücktritt und wann er zurücktritt, das werdet ihr natürlich hier bei Chip and Charge erfahren. Kommen wir zu Jannik Sinners Gegner und das ist Daniil Medvedev. Der hat sich heute durchgesetzt in einem durchaus bemerkenswerten Spiel gegen Alexander Zverev mit 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 und 6-3. Im ersten Satz war es ein Hin und Her. Medvedev hat seinen Aufschlag nicht richtig hinbekommen, hatte 5 Doppelfehler. Zverev hat insgesamt 3 Breaks geschafft, hatte zwischendurch mit 2 Breaks geführt, beide wieder abgegeben. Es war ein wilder Satz. Im zweiten Satz spielte Zverev wahrscheinlich sein bestes Tennis, hielt mit sehr guten Aufschlägen Daniil Medvedev auf Distanz 6-3. Die nächsten beiden Sätze wurden im Tiebreak entschieden, 6-7, 6-7 und vor allen Dingen der Punkt bei 5-5 im vierten Satz des Tiebreaks, der bleibt Alexander Zverev vielleicht noch etwas länger in Erinnerung. Mit 205 aufgeschlagen, Medvedev will den Ball mit einem Slice zurückspielen und der verunglückt ihm ein bisschen und landet quasi tot hinterm Netz. Er konnte dann mit einem Ass ausservieren, 7-5 und dann der dritte, vierte, fünfte Satz merkte man, dass Alexander Zverev die Kräfte ausgegangen sind. Es steht am Ende 6-3 im fünften Satz für Medvedev, der es zum zweiten Mal schafft gegen Alexander Zverev. Oder der zweite Spieler ist, der es schafft, einen 0-2-Satz-Rückstand gegen Alexander Zverev aufzuholen. Zverev hat hinterher in der PK gesagt, dass er leichtes Fieber hatte letzte Nacht, dass er sich eine Erkältung gefangen hat gegen Carlos Alcaraz. Ich kann bestätigen, dass er sich nicht so richtig gut angehört hat, dass ihm ab dem Ende des zweiten Satzes ein bisschen die Energie geschwunden ist. Und man kann dazu sagen, und wir kommen gleich auch noch auf Sportliche zu sprechen, aber man hat schon gesehen, dass er so ab Mitte des vierten Satzes dann doch schon ganz schön gepumpt hat.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende der Grund ist, dass das verloren hat. Er hätte es wahrscheinlich einfach früher zumachen müssen. Mhm. Und er hatte Möglichkeiten dazu. Wir reden gleich noch ein bisschen über das Match, denn es war eins, in dem Medvedev wirklich einen Katastrophenstart hingelegt hat. Und dann hat sich aber nachher, finde ich, auch spielerisch ein Weg ergeben für Medvedev, wo man gesehen hat, dass Zverev da einfach massive Probleme mit hat. Aber auch da kommen wir gleich noch zu. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal Stück für Stück durchs Match.
Dann lass uns so Stück für Stück durchs Match gehen. Erster Satz, ich habe es eben schon erwähnt, es gab am Ende, ich glaube, 5 Breaks. 3 für Zverev, 2 für Daniil Medvedev. Es war ein relativ wilder Satz. Zverev war mit einem Blitzstart rausgekommen. Medvedev konnte sich wieder zurückkämpfen und dann gab es ein wirklich schlechtes Aufschlagspiel noch von Medvedev. Zverev kann ausservieren zum 7-5. Es gab einige wirklich heftige Rallyes in diesem ersten Satz. Wir haben eine Rallye gehabt, die über 50 Schläge hatte. Man hat gleich gesehen, dass Zverev und Medvedev, dass das ein anderes Spiel ist als zum Beispiel das Spiel von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. Und das hat man einfach gesehen. Es ist ein Match-up-Sport und das war am Ende dann gleich im ersten Satz dann auch zu sehen.
Es war ein wilder Satz und ich würde sagen, es war auch nicht der beste Satz. Also ich fand ihn jetzt von der Qualität her ein bisschen fragwürdig. Und das Problem für Medvedev war, er ist extrem schlecht gestartet. Also er lag sehr schnell 4-1 hinten, da sind auch die 5 Doppelfehler gekommen, hat dann eine Quote auf dem ersten gehabt von vielleicht 30% oder so. Hinterm zweiten hat er keine Chance gehabt. Da hat Zverev das dann auch wirklich sehr effizient ausgenutzt. Dann hat man aber gemerkt, dass Medvedev eben in einer bestimmten Art von Grundlinienduell hier wird Zverev den Zahn ziehen können, so wie er eben immer den Zahn zieht. Das hatten wir auch angesprochen nach dem Alcaraz-Match. Alcaraz hat ihm Tempo in die Vorhand gegeben. Mhm. Medvedev hat das Tempo entweder komplett rausgenommen oder hat es variiert, hat ihm verschiedene Spins und Winkel gegeben und Zverev war da schon ziemlich unsicher und hat dann eben die beiden Aufschlagspiele verloren. Das zweite bei 5-4 im ersten Satz. Und dann wirklich Medvedev wieder mit einem Katastrophenaufschlagspiel. Und dann hat Zverev durchaus Schwierigkeiten, das durchzubringen bei 6-5. Das ist dann das Aufschlagspiel, wo er unter anderem diesen 51 Schläge Ballwechsel hat. Und ich war mir dann auch nicht sicher, in welche Richtung das läuft. Nachdem Medvedev vor 5-5 gestellt hat, habe ich gedacht, ah, okay, das Match geht in 3 Sätzen an Medvedev. Der hat einfach einen, wie du das immer nennst, einen Cheatcode hier gegen Zverev. Aber da muss man sagen, hat sich Zverev ab dem 5-5 bis Ende des zweiten Satzes eigentlich sehr stabilisiert und wirklich auch eine gute Leistung gebracht. Da hat der Aufschlag auch gestimmt. Da war auch relativ nah dran an dem, was wir gegen Alcaraz gesehen haben. Medvedev hat so ein bisschen durchgehangen. Also das war die eine wirklich starke Phase von Zverev.
Da hat er selber dann auch versucht, dann mit seiner Vorhand Tempo zu generieren und dann auch aktiv auf den Ball reinzugehen, weil so ein bisschen, und das ist ja auch etwas, was dieses Matchup so schwierig macht für Alexander Zverev, was du eben gesagt hast. Er lässt sich dann in diese langen Rallyes verwickeln und man hat immer das Gefühl, dass Medvedev sowas stundenlang spielen kann. Zverev hat die Kondition prinzipiell immer, aber er lässt sich dann auf diese Rallyes ein und das ist dann vielleicht am Ende dann auch der Faktor, der ihm dieses negative Head-to-Head gegen Daniil Medvedev bringt. Und du hast es gesagt, der zweite Satz war wirklich der stärkste von Zverev. Und bei 2-0 Satzführung habe ich schon gedacht, das wird hier auf einen Sieg von Alexander Zverev hinauslaufen, weil bis zu dem Zeitpunkt hat er wirklich stabil ausgesehen. Er hat selber gesagt, ab dem Ende des zweiten Satzes ging ihm so ein bisschen die Energie flöten. Was allerdings auch dazu kam, ist, dass Medvedev seinen Aufschlag erstens stabilisiert hat. Er ist im Laufe des Matches immer besser geworden, sein Aufschlag, und er konnte leichter seine Aufschlagspiele halten. Zweitens ist er auch aktiver geworden und selber offensiver geworden. Er hat im On-Court-Interview mit Jim Courier gesagt, ja, also wenn ich jetzt hier rausgehe, dann aber bitte mit Gebrüll und bitte mit offensiver Taktik, dass ich mir nichts vorwerfen muss. Er ist näher an die Grundlinie gegangen beim Return. Er hat selber versucht, die Punkte zu kreieren. Und das ist ab dem dritten Satz deutlich besser gelaufen bei ihm.
Ja, er hat zwei Sachen, die ihn wirklich auszeichnen, finde ich, als Spieler. Das eine, er ist ein sehr gewiefter Taktiker. Und das andere, er ist sehr diszipliniert. Und er war dann in der zweiten Hälfte dieses Matches ein sehr disziplinierter, gewiefter Taktiker. Und das kommt halt in den besten Phasen von Medvedev zusammen. Und das ist dann passiert. Die erste Stufe dahin war eben wirklich, okay, ich muss mich stabilisieren. Also er hat ja auch gemerkt, der erste Satz war nix. Der zweite eben, da hat Zverev zu viel Druck für ihn gemacht. Zverev hat heute viele seiner Winner am Netz gehabt, weil er bei dem Besten möglich oder bei den Möglichkeiten, die sich ergeben haben, halt schnellstmöglich am Netz war. Und das ist sicherlich, wo Medvedev die meisten Probleme mit hat, wenn ihm Spieler vorne am Netz die Winkel wegnehmen. Und das hat Zverev da sehr gut gemacht. Aber es war auf der anderen Seite auch schon eine Phase der Konsolidierung für Medvedev. Also es war quasi Stufe 1. Und Stufe 2 war dann eben, was ihr angesprochen habt, eben dieser, ich geh mit Angriff und Gebrüll raus und halt mir jetzt erstmal Zverev vom Leibe. Und dann ab dem vierten Satz hat er halt angefangen, wirklich sich die Vorhand von Zverev vorzunehmen. Und die ist dann zerbröselt. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, wie gesagt, im dritten Satz hat er dann den Tiebreak erreicht. Zverev und Medvedev haben in dem Satz wirklich beide hervorragend aufgeschlagen. Es gab, glaube ich, bis zum 5-5 zweite Aufschläge von beiden zusammen und dann sind sie in den Tiebreak gegangen und Zverev hat den dann knapp verloren. Wir sind in den vierten gegangen und du hast es gesagt, ab dem vierten hat sich so langsam das Ganze verschoben. Zverev hat es immer wieder geschafft, in den Satz zurückzukommen, beziehungsweise im Satz zu bleiben und dann gab es diesen Tiebreak, wo Zverev mit Mini-Break mit 5-4 geführt hat. Der erste Ball war ein Winner von Medvedev zum 5-5, ja, und der zweite hat dann vielleicht auch so ein bisschen was rausgesaugt aus Alexander Zverev, als dieser Ball da tot hinter das Netz gefallen ist.
Ja, das 5-5 war nicht nur ein Winner, sondern das war sehr offensiv gespielt. Das war nicht Medvedev, ich lasse dich hier die Fehler machen und du wirst es schon irgendwie nicht hinbekommen, sondern das war, ich übernehme jetzt den Ballwechsel, zack, Dankeschön. Und dann davon war Zverev, hatte ich das Gefühl, auch schon ein bisschen angeschlagen. Da hingen die Schultern auch schon, da hat er auch schon ein bisschen böse geguckt und dann eben dieser Aufschlag nach außen und dann ist ja auch etwas, was Medvedev wirklich sehr klassisch macht, den zu slicen und ich vermute, der ist beim Slicen wahrscheinlich irgendwie leicht an den Rahmen rangekommen und deswegen landet er dann halt so tot hinterm Netz. Auch so wäre es vermutlich schwer gewesen für Zverev, weil wenn der gesliced so zurückgekommen ist, das ist, wo sich Zverev dann heute doch immer wieder schwer getan hat, weil dann hätte er das Tempo alleine quasi mit einem relativ großen Schwung auf der Vorhand machen müssen. Es sei denn, hätte er da irgendwie die Rückhand reinschieben können, glaube ich aber nicht. Von daher, das war ein kluger Return, dass er dann direkt zum Winner führt. Das hat dann am Ende Medvedev bestätigt, war ein bisschen Glück. Da hat er gesagt, ja, war Glück quasi auf der Seite des Tüchtigen. Und danach hat er dann ja einen Ass nach außen geschlagen und dann war er im fünften Satz dann auch klar der bessere Spieler.
Er war im fünften Satz klar der bessere Spieler. Am Ende sind es zwei Breaks dann noch gewesen, die er dann bekommen hat und er gewinnt den fünften Satz mit 6-3. Ich war in der Pressekonferenz eben von Alexander Zverev, der war sehr geknickt, hat dann auch gesagt, ja, er hat ordentliches Tennis in diesen zwei Wochen gespielt. Gut, da haben sich die Aussagen im Laufe des Turniers dann auch immer mal wieder voneinander unterschieden. Aber er sagte, insgesamt hätte er ordentliches Tennis gespielt und vor allen Dingen das Match gegen Alcaraz wäre gut gewesen. Und es war ja dann auch sehr gut. Am Ende steht dann jetzt dieser Halbfinaleinzug und er sagt, er fühlt sich nicht weit weg davon, den Grand Slam zu gewinnen. Und das kann man dann ja auch sagen. Er ist nicht weit weg davon. Er hat Carlos Alcaraz geschlagen. Die Chancen werden nicht größer. Also da wird er sich sehr großer Konkurrenz erwehren müssen in Zukunft. Und ich bin sehr gespannt, wie er dann die nächsten Monate angeht bis zu den French Open. Und er wurde in der PK dann auch noch danach gefragt, ob ihn das in irgendeiner Weise gestört habe, dass der Termin des Prozesses gegen ihn wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt, ob das in irgendeiner Weise ihn belastet hätte. Und da hat er gesagt, nein, es hätte ihn nicht belastet. Und ich bin sehr gespannt. Am 31. Mai beginnt dieser Prozess in Berlin. Am 26. Mai beginnen die French Open. Und es reicht bis nach Wimbledon rein, dieser Prozess. Wie die beiden Turniere dann ablaufen werden für ihn, da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich meine, er hat ja anscheinend noch mehr in der Antwort gesagt. Ne? Er hat ja eben nicht nur gesagt, das hat ihn nicht belastet, sondern er hat dann ja auch schon wieder zurückgestichelt. Und ich meine, es ist eine Geschichte, das kann sein, dass viele, die uns zuhören, die auch nicht mehr hören wollen oder viele im Tennis, die auch eher nervig finden und sie ist jetzt in Anführungszeichen auch von außen reingebracht worden, aber ich glaube, es kann im Tennis A nie schaden, wenn ab und an mal in diese geschlossene Gesellschaft von außen reingeguckt wird und B sind das legitime Fragen, die ihm da gestellt werden und wenn er da genervt drauf reagiert, dann ist es sein Weg, damit umzugehen, aber ich finde die Fragen legitim und wie gesagt, das kann die Leute nerven, es mag ihn nerven, aber es gehört dazu. Und jetzt zu dem anderen, wie nah er dran ist, einen Grand Slam zu gewinnen. Ich meine, es ist eine komplizierte Situation für ihn, einfach dadurch, dass Djokovic ist immer noch da. Wir haben halt schon heute einen halben Abgesang auf ihn gemacht, aber er ist noch da. Dann in seiner Generation ist er nicht der Beste. Er ist wahrscheinlich der zweitbeste hinter Medvedev. Es kommt eine junge Generation nach, da ist er auch nicht klar besser zumindest als die da sind. Also Alcaraz, Sinner, Rune, der ja schon da ist. Und von daher, er wird, wenn er Grand Slam gewinnen will, wahrscheinlich einen relativ schweren Weg haben, um das wirklich zu schaffen. Er wird wahrscheinlich aus dieser Gruppe mindestens zwei, vielleicht drei bei so einem Grand Slam besiegen müssen. Und da sind Matchups dabei, die ihm liegen, aber es sind eben auch Matchups dabei wie das hier, die ihm nicht liegen. Und von daher, er wird wahrscheinlich ein bisschen Glück brauchen, um ein Grand Slam Turnier zu gewinnen, weil er eben, er hat klar, das, was er gegen Alcaraz hatte, diesen unglaublichen Aufschlagstag. Das kann sein, dass der irgendwo nochmal kommt aus dem Nichts oder dass ihm das drei Matches hintereinander gelingt. Aber ansonsten wird er irgendeinen Weg finden müssen. Und ich weiß nicht, ob sich der Weg für ihn je öffnen wird.
Wir werden sehen. Wir werden sehen. Einmal noch gerade, der komplette Teil, aber nicht, dass mir vorgeworfen wird, ich würde hier Aussagen verschweigen oder so. Er hat gesagt, es hätte ihn nicht belastet, diese Diskussion oder dass dieser Termin angesetzt worden ist. Und er hat dazu gesagt, jeder mit einem halbwegs normalen IQ erkennt, was hier vor sich geht. Das war die Aussage von Alexander Zverev in der Pressekonferenz. Jannik Sinner trifft jetzt auf Daniil Medvedev im Finale. Wenn Daniil Medvedev noch in irgendeiner Weise was im Tank hat, glaube ich, können wir uns auf ein tolles Match freuen.
Bin total gespannt drauf, weil 9-mal gegeneinander gespielt und Sinner ist 22, ne? Mhm. 21 oder 22. Also unglaublich, dass die beiden schon 9-mal gegeneinander gespielt haben. Medvedev hat die ersten 6-mal gewonnen und danach hat Sinner jetzt 3-mal gewonnen. Und alle 3 Siege sind seit Peking letzten Jahres gekommen. Und das war ja eigentlich das Turnier, wo sich für Sinner alles umgedreht hat. Also seitdem ist Sinner auf einmal einer der beiden, vielleicht sogar im Moment der beste Spieler der Welt. Und da hat man zum ersten Mal sehen können, wie für ihn der Weg nach ganz oben aussieht. Weil er hing ja auch vorher in der Position, dass wie will er es schaffen, Grand Slam Turnier zu gewinnen? Wie kommt er an denen vorbei? Und da hat sich was für ihn aufgetan. Er war vorher schon wirklich ein überragender Spieler von der Grundlinie, hat einen tollen Return, Aufschlag, wie gesagt, besser geworden über die letzten Monate. Aber was er da gegen Medvedev auf einmal gezeigt hat, ist, dass er in der Lage ist, den Court breit zu machen. Schnell und breit mit seinen Grundschlägen. Und das war etwas, was Medvedev da überrascht hat und gegen das Medvedev auf einmal auch kein Mittel mehr gefunden hat in den nächsten Wochen. Und ja, auch niemand anders. Also Alcaraz nicht, Djokovic nicht. Alle haben sich auf einmal schwer damit getan. Und jetzt haben wir trotzdem natürlich die Situation für Medvedev, meine ich, das 5. Grand Slam-Finale, für Sinner das 1. Was eine riesige Chance für Medvedev. Auf der anderen Seite, Sinner hat 6, 7, 8 Stunden wahrscheinlich hier weniger bisher gespielt. Also da sind so viele Komponenten drin. Ich kann mir das vorstellen, dass das in beide Richtungen kippen könnte. Kann mir vorstellen, dass es eine ganz enge Geschichte wird. Aber ja, und die Frage, wer spürt den Druck? Ich kann mir vorstellen, es ist doch für Medvedev die goldene Chance, noch einen Grand Slam zu gewinnen, bevor ihn die junge Generation da den Schneid abkauft. Und für Sinner jetzt den Lauf nutzen, tja, also da steckt narrativmäßig sehr viel drin.
Ich glaube, auch in 5 Jahren wird Daniel Medvedev noch um Grand Slam-Titel spielen. Also, ich glaube.
Naja, aber das Ding ist ja bei ihm einfach, er wird es bei den French Open nicht hinbekommen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Er gehört in Wimbledon nicht zu den Favoriten, wird er auch in den nächsten Jahren nicht. Das heißt, er hat ja eigentlich immer nur 2 Chancen pro Jahr und nicht 4 Chancen pro Jahr, wie viele andere. Und von daher, irgendwann werden die Chancen zu Ende gehen. Und man weiß nie, wann sie zu Ende gehen. Es kann sein, dass Djokovic sein letztes Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Kann aber auch sein, dass er noch 5 gewinnt. Wer weiß.
Wir werden es sehen und wir werden dann auch am Sonntag sehen, wie dieses Match ausgegangen ist. Wir können einmal noch gerade darüber sprechen, dass Su Weijie zusammen mit Jan Žilinský ihren ersten Mixed-Titel geholt hat, ihren ersten Mixed-Grand-Slam-Titel. Sie haben heute gegen Desiree Krawczyk und Nils Skupski gewonnen. Es ist der 7. Grand-Slam-Titel für Su Weijie. Kommen wir auf das Match morgen zu sprechen. Aryna Sabalenka gegen Jinwen Zhang. Ich habe im Moment nicht viel Hoffnung, dass wir morgen ein sehr spannendes Spiel erleben.
Spannend.
Lass mich das einmal gerade ausführen. Ich sehe im Moment keine Facette im Spiel von Jinwen Zhang, die Aryna Sabalenka das Leben so schwer machen könnte, dass sie erstens den Ball nicht mehr so trifft, beziehungsweise Fehler einbaut. Und ich sehe im Moment auch nicht, dass Jinwen Zhang mit ihrem Spiel Sabalenka dauerhaft unter Druck setzen kann während eines solchen Matches. Coco Gauff hat es versucht. Vielleicht ist die Vorhand von Jinwen Zhang ein bisschen besser, aber ich glaube, insgesamt ist nach wie vor Coco Gauff die bessere Spielerin als Jinwen Zhang und deswegen kann ich mir morgen nicht vorstellen, auch wenn, ja, Tennis ist ein Matchup-Sport, auch wenn das Match noch nicht gespielt ist.
Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt mal eben auf das Matchup an sich gucken, ist eine sehr schlechte Komponente drin und eine ziemlich gute Komponente für Zhang, würde ich sagen. Die sehr schlechte ist die Rückhand. Die Rückhand gegen die Rückhand, also da wird Sabalenka ihr sehr schnell den Zahn ziehen. Das heißt, es wird Zhang irgendwie über die Vorhand versuchen müssen zu erledigen. Entweder indem sie die Rückhand umläuft oder in der Art, wie sie sich die Punkte quasi setzt, durch den eigenen Aufschlag, durch den Return. Ich meine, da hat sie jetzt ja durchaus jemanden an der Seite, der da erfahren ist. Pierre Rieber war ja zusammen mit Brett Gilbert der Trainer von Coco Gauff bei den US Open. Also der wird ihr schon helfen können, glaube ich, dass das eine bessere Performance wird, was das angeht. Der Schlag, der so ein bisschen der Joker ist und der in ihre Richtung gehen kann, ist, glaube ich, der Aufschlag. Also wenn sie einen sehr guten Tag beim Aufschlag erwischt, was ich für möglich halte, und die Quote hoch hat, und das hat sie nicht immer. Also sie hat einen sehr guten Aufschlag, aber die Quote ist nicht mehr hoch. Sagen wir, da erwischt sie einen 70%-Tag, dann kann ich mir vorstellen, dass das Ganze durchaus offener ist. Die Frage, die wir natürlich nicht beantworten können, weder bei ihr noch bei Sinner, ist einfach, wie geht sie mit dem Druck um, hier ein Grand-Slam-Finale zu spielen? Das ist ja einfach Kaffeesatzleserei. Das weiß natürlich niemand. Und bei Sabalenka, denke ich, können wir davon ausgehen, die wird ihre Leistung schon bringen. Es wird auch nicht wie bei den US Open sein, wo sie dann so aus dem Tritt gebracht wurde durch das New Yorker Publikum. Von daher, die wird ihre Leistung bringen. Aber wird's Zhang? Wissen wir nicht. Und wenn, wird's eine Hürde? Aber so 20-30% Chance würde ich ihr schon geben, glaube ich.
Dann bist du optimistischer als ich. Aber ist ja auch okay, dass wir mal.
Naja, und man muss sagen, ne, ich glaube, wir haben beide vor dem Turnier Świątek auf den Sieg getippt, aber du hast sehr schnell umgeschwankt und bist jetzt ja eigentlich sehr richtig gelegen die letzten anderthalb Wochen.
Vielen Dank. Es tut mir auch mal gut, hier mal richtig zu liegen.
Ja? Naja, ich denke, bei den Tipps liegst du sowieso richtiger als ich, aber vielleicht hat es mal ja jemand nachgezählt, wer weiß schon.
Ja, das ist auch egal. Müssen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Morgen und übermorgen wird es natürlich dann nochmal von uns zwei Podcasts geben zu diesen Finals. Vielleicht gibt es dann auch noch eine Nachtwache. Das muss ich gerade noch klären. Ich bin eigentlich mit der Trainerin von Didi de Rot, der Wheelchair-Spielerin, verabredet. Aber ob das morgen zustande kommt, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Didi de Rot, die im Moment 136 Matches in Folge gewonnen hat. Da sollen die Herren und Damen Tennisspieler mal hinkommen, was Didi de Rot da macht. Aber ja, das ist auch eine andere Geschichte. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge. Wenn euch das gut gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, und es scheint einigen wirklich gut gefallen zu haben, weil wir haben einige Spenden bekommen und darüber freuen wir uns total, dann freuen wir uns nach wie vor über Spenden, über PayPal oder per Steady. Bei Steady könnt ihr ein monatliches Abonnement quasi abschließen. Bei PayPal könnt ihr auch eine Einmalzahlung tätigen. Und dann kann dieser Podcast natürlich auch weiter, weiter laufen, weil es ist nach wie vor für uns ein Privatprojekt und mal gucken, wie weit wir es dann bringen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.